Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Menschen, die Maschinen lieben, die zwar aussehen wie sie, ideal programmiert sind, aber auch nicht glücklich machen. So in etwa sind die Beziehungen in Emma Braslavskis Großstadtmärchen. Die Nacht war bleich, die Lichter blinkten und gleich ist sie damit bei uns zu Gast.
Der Mops des Monats.
Zuhören ist ein Geschenk. Da sehen Sie es mal, liebe Hörerinnen und Hörer. Bedenken Sie das, wenn Sie uns zuhören. Wir denken eher an nichts anderes. Im Moment hören Sie dem Mops des Monats zu. Dazu gehören fast schon zwingend Wortspiele. Die suggerieren nämlich Sinn und Zusammenhang, wo beides nicht ist. Der September bietet Stadt, Land, Schluss und Gähntechnik frei, also gähn wie in müde, Untertitel Worte, die wirken. Naja, außerdem zart im Nehmen und das Sterben der anderen, was ja auch ein Wortspiel ist. Ebenso wie Schaden in der Oberleitung, denn da geht es nicht etwa um das Versagen der Großen Koalition oder des Verteidigungsministeriums unter Ursula von der Leyen, sondern um die Deutsche Bahn. Das ist also insofern ein Wortspiel, als es kein Wortspiel ist. Im Gegensatz zu das kleine Wein mal eins. Das ist ganz klar ein Wortspiel, weil es ein Wortspiel ist. Und es geleitet uns feuchtfröhlich in die Food-Abteilung. Dass da überhaupt noch Titel ausdenkbar sind, die es noch nicht gegeben hat, ist in jeder Mops-Periode von neuem eine regelrechte Offenbarung. Et voilà, der September hat nicht nur Vegan Food Porn zu bieten, sondern auch noch ein Mann, eine Pfanne. Das riecht nicht nur nach Angebranntem, sondern auch schon verdammt nach Weihnachten. Das endlos lange Weihnachtswarten, das ist nicht etwa der Gemütszustand der Mops-Redaktion, sondern ein weiterer September-Titel. Um diese Jahreszeit reicht ja die bloße Nennung der Zahl 24 und man denkt in Türchen, wie in 24 Stück vom Glück. Es gibt auch die Kombination gleich dreier Medien in einer Sache, nämlich Buchkalender und Spiel. Unnützes Fußballwissen, das Adventskalender-Quiz. Außerdem das modern daherkommende Jesus klingelt und die knappe, etwas derbere Variante Schnauze, morgen kommt das Weihnachtsschwein. Das ist dann wohl eher nichts für die Zielgruppe von Hochsensibel im Beruf, der man als Parallellektüre vielleicht das hier empfehlen könnte. Das Leben ist kein Ponyhof, ist aber auch egal, du bist ja kein Pony. Älter werden wir später, beschwört der eine Verlag mit Ausrufezeichen. Ein anderer scheint da schon realistischer mit seinem »Jung war ich früher, jetzt will ich nur noch so aussehen«. Für alle Titel gilt hier und immer die Frage, ist das deutsch oder kann das weg? Der Mops des Monats soll diesmal aber, was ja viel zu selten ist, an etwas Politisches gehen. Nein, es ist nicht »Ischke Bundestag«, auch nicht »Aufstehen, Kilt richten, weiterkämpfen«. Der Mops des Monats September geht an den irgendwie poetischen und doch auch traurigen, fast wie ein Einzeilengedicht daherkommenden und dann doch womöglich erschreckend wahren Titel »Vielleicht will die SPD gar nicht, dass es sie gibt«.
Der Mops des Monats ist also »Vielleicht will die SPD gar nicht, dass es sie gibt«. Ausgewählt und gekürt hat das Hans von Trotha. In maßgeschneiderten Beziehungen mit Partnern nach Wunsch, so leben die Menschen im Berlin der nahen Zukunft, im Schauplatz von Emma Braslavskis neuem Roman »Die Nacht war bleich, die Lichter blinkten«. Die idealen Lebensgefährten sind freilich nicht ganz echt, es sind Roboter, die von echten Menschen aber kaum noch zu unterscheiden sind und die scheinbar alle Liebesträume wahr werden lassen. Weil trotzdem auffallend viele Menschen Selbstmord begehen, kommt Roberta auf den Markt, sie soll die Angehörigen der Verstorbenen ausfindig machen, um dem Sozialamt die Bestattungskosten zu ersparen. Das klingt erstmal schräg, liest sich aber ganz toll und ich freue mich jetzt, dass Emma Braslavski hier ist. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Sie haben in einem Artikel erzählt, dass Sie so einen humanoiden Roboter schon mal begegnet sind. Wie war das? Wie hat Sie das zu diesem Roman inspiriert, diese Begegnung?
Nein, das war nur eine zusätzliche Recherche und eine Möglichkeit, noch mal tiefer einzudringen. Ich habe die Recherche eigentlich in zwei Ebenen gemacht. Zuerst hatte ich das recherchiert für die ARD, für einem Projekt Nahe Zukunft, das jetzt auch in der Anthologie erscheint. Die Erzählung hat mich dazu gebracht, vor dem Schreiben, dass ich mich näher auch mit Robotikunternehmen, wie sieht das aus, überhaupt auch philosophisch mit dem Thema auseinandersetze. Und dann, weil ich auch mit dem Drehbuchschreiben zeitweise involviert war, wir haben andere Lösungen gefunden, weil die Erzählung viel zu komplex für 90 Minuten Film ist, und hatte ich an Drehbücher geschrieben und merkte, dass diese Welt immer größer in meinem Kopf wird. Wie sieht eigentlich die Stadt aus? Was passiert da? Weil das ist eine Liebesgeschichte, die ich in dieser Erzählung erzähle.
Und ein Krimi auch, ja, muss man auch dazu
das ist,
sagen.
Der Krimi ist jetzt, ja, das ist auch ein Krimi. Diese Erzählung tatsächlich hat auch eine Krimi-Funktion, ist auch ziemlich viel härter als das Buch, muss man sagen. Ist auch ein Spin-off geworden am Ende. Das Buch ist praktisch die große Geschichte und die Erzählung. Und im Zuge dieses Buches nochmal, also beim Schreiben, als ich entschlossen habe, ich schreibe diesen Roman jetzt auch, bin ich halt einigen U-Bots begegnet. Einmal eben Sophia, ist ein Projekt von Hanson Robotics, so ein chinesisches Unternehmen. Und dann eben aber auch Myon. Und ich habe interaktiv noch auch die Erika erlebt, ein japanisches Projekt. Ich muss sagen, Myon zum Beispiel sieht ja gar nicht aus wie ein Mensch. Die wollen das gerne zwar mit Körper, aber eben wollen sehen, dass man jetzt mit einem Roboter interagiert. Das ist ein eigenes Experiment. Individuum soll das werden. Als eigene Art, als eigene Spezies. Ja, aber Sophia soll schon wirklich sehr nah dem Menschen kommen, ist aber nicht mehr als ein Gesicht. Ich muss auch sagen, dass Sophia mich inspiriert hat dazu, dass ich eine Roberta haben werde, weil natürlich die Fragen aufkommen. Ich fand das auch witzig, dass sich so eine Figur, die ja was darstellen muss, sie hat ja keine Identität, sie hat ja auch kein Geschlecht, sie hat keine Mutter, keine Schwester, nichts. Muss sie sich fragen, okay, ich soll jetzt eine Frau darstellen, mittleren Alters.
Ja, das beschreiben sie ganz toll, wie die dann zum Beispiel in so einen Second-Hand-Laden geht und kauft sich hochhackige Schuhe, für die sie gar nicht programmiert ist, dann kann sie irgendwie nicht da drin gehen und so. Und das funktioniert alles gar nicht mit diesen Identifizierungsversuchen.
Das Problem, das sie ja hat, und das muss man natürlich mitlesen, ist, dass wenn man durch solche Augen schaut, wie Robertas Augen, nimmt man eigentlich, hat nur Daten, man kann nur analysieren, man hat ja keine soziokulturellen Erfahrungen. Dadurch nimmt man alles sehr stereotyp wahr. Man nimmt vor allem Stereotypen wahr und sie landet dann ja auch in sehr Stereotypen. Keine Frau, selbst wenn sie noch so durchgeknallt wäre, würde so etwas tun, bringt uns natürlich in so eine komische Situation, was aber auch wieder so ein bisschen tragisch ist für mich, zu erkennen, wie schwierig es eigentlich für sie ist, die Frau auch wirklich zu sein. Dass es eben nicht so leicht ist, durch eine Optik eine Frau zu imitieren. Also so optisch alleine geht es nicht. Da gehört ja viel mehr dazu, Programme, die sie nicht hat. Ja, und das fand ich eigentlich durch diese Begegnung mit Sophia sehr inspirierend. Und das hat sich eben dann so herausgestellt.
Aber das ist ja eh so toll an Ihrem Roman, finde ich, dass der all diese Fragen aufwirft. Also was macht eigentlich eine Frau aus oder was macht überhaupt ein Wesen aus, in das wir uns zum Beispiel verlieben können? Denn diese Menschen in Ihrem Roman, die können sich ja quasi das, was unsere Oma immer gesagt hat, du bist ja ein Mann, backen oder so, das können die plötzlich. Die können sagen, hier deine, ich will die und die Features da drin haben. Aber glücklich werden die auch nicht. Das ist ja auch oft das Schöne am Verlieben, dass man sich in Leute verliebt, die man eigentlich überhaupt nicht zu einem passen. Und die passen jetzt zu gut, oder was ist da los?
Ja, ich glaube, das ist, weil sie kompensieren ja nur. Sie sind Wunscherfüllungsmaschinen, Illusionsmaschinen vor allem. Auf der einen Seite ist es natürlich schön, wenn man sich seine Träume erfüllen kann. Das ist immer toll. Aber wir wissen, dass eigentlich die Träume, die wir uns nicht erfüllen, sind die, die uns am meisten erfüllen, weil sie uns immer wieder etwas geben, was wir versuchen zu erreichen. Und dadurch haben wir einen Sinn im Leben. Ja? Das Problem ist diese Sinnlosigkeit, die dann entsteht, wenn man jetzt ein Wesen hat, das jetzt sich so verhält, wie man sich das wünscht, das alles ganz genau so macht und aber keine problematischen Zonen mehr hat, einen überhaupt nicht mehr herausfordert, auch vielleicht sich selbst weiterzuentwickeln oder die Beziehung, weil es ist ja so, wenn eine Beziehung zu Ende geht, ist es manchmal halt so, dass einem gerade das fehlt, was einem manchmal am meisten genervt hat, weil man immer wieder mit sich selbst kämpfen muss da. Ne? Es ist aber eine Tendenz, die ich auch durch Recherchen für die Erzählung, ich habe mich eingeloggt in drei große Portale, Dating-Portale, habe selbst mich dort mir ein Profil angelegt und habe dort bin diese ganzen Tests durchgegangen, um zu verstehen, wie testen die einen überhaupt. Jeder hat unterschiedliche Algorithmen und habe eben verstanden, also abgesehen davon, dass ich zweimal versucht habe, ich selbst zu sein und einmal habe ich versucht, mit der Heldin der Erzählung, zu verstehen, wer sie ist auch und ob wen sie überhaupt bekommen könnte. Und da gab es in einem Portal, ich glaube Elite-Partner ist das, die haben auch so ein Magazin für die User. Die kriegen das umsonst. Und da findet man, ich bin jetzt nicht eine Leserin von Frauenzeitschriften, deshalb kenne ich mich in diesem, die Psychotests und nicht so aus, auch Beziehungssachen. Aber ich war sehr überrascht, also es war auch sehr spannend, wie Therapeuten dort erzählen, woran die Beziehungen heute am meisten kaputt gehen. Und das sind sehr oft Frauen. Also Frauen sind sehr resolut im Beenden von Beziehungen, häufig, viel häufiger als Männer. Und landen aber dann sehr stark in dieser Schleife der Einsamkeit und versuchen immer durch neue Beziehungen doch den idealeren Partner. Also ich glaube, Frauen sind im Moment am meisten mit ihren Idealismen beschäftigt und scheitern an ihren. Das ist so ein bisschen auch, glaube ich, so ein evolutionäres Projekt, sich nochmal auf eine neue Stufe zu definieren, was sie aber auch sehr einsam macht. Und auf der anderen Seite haben sie dann halt solche Wünsche wie Alpha-Softies, ne? Was natürlich ein völliger Widerspruch ist. Was soll denn das jetzt sein? Alle wollen so ein bisschen Alpha. Sie wollen eigentlich einen Mann auf Augenhöhe, aber brauchen doch irgendwie noch ein bisschen was Härteres. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, ein Kampf, den wir mit unseren, ich sag mal, Uralgorithmen haben, um versuchen, uns davon zu lösen und vielleicht dann auch eine andere Beziehung zu haben. Und das finde ich sehr, sehr spannend, wie man da auch an seinen eigenen Idealismen scheitern kann.
Und die Menschen in Ihrem Roman, können ja auch keine wirkliche Nähe zu diesen neuen Wesen entwickeln. Ist das auch ein Roman über Einsamkeit?
Ja, natürlich. Es ist ein Roman über Einsamkeit, aber auch über die Paradoxie der Einsamkeit, die ja eigentlich auch ein bisschen eine Voraussetzung ist dafür, dass wir überhaupt, wenn man einsam alleine oder sagen allein sein kann, kann man auch mit einem Partner sein. Die klammern sich ja aneinander. Sie sind ja froh, dass sie jetzt endlich jemanden haben. Es ist ja auch so ein bisschen wie eine Pflegesituation, auch wenn das jetzt niemand so definieren würde.
Aber das haben Sie in so einem Artikel so schön beschrieben. Ja. Da haben Sie davon erzählt, wie Sie sich mal um so eine Art Haustier, so eine App gekümmert haben und die dann irgendwie am Abnippeln schon war und sie wollten eigentlich nur noch, dass das aufhört, aber dann haben sie doch offenbar so eine Art Mitleid damit bekommen. Haben sie verstanden, woher dieses Mitfühlen mit etwas, was ja gar nicht lebendig ist, eigentlich kommt?
Vielleicht, weil wir das Konzept lebendig noch nicht verstanden haben und weil wir auch irgendwie so ein bisschen eine Ahnung haben. Also es ist ja so, dass Algorithmen ist ja nichts Neues. Es ist ja ein Urkommando, das sind Urmechanismen, die arbeiten, schon ewig mit uns sind, nur dass sie jetzt Körper haben. Also sagen wir, die haben Körper schon seit der Antike, griechischen Antike, nur da hat man sie irgendwie als Hilfsautomaten, die hatten eine ganz andere Leitwissenschaft. Aber seit dem Mittelalter, wo man so die Mechanik aufkam, das Uhrwerk und das sich immer weiterentwickelt hat, im 18. Jahrhundert war das so der Höhepunkt, wo sie alle so automatensüchtig waren, da hatten die wirklich auch schon richtige Panik vor diesen Automaten, die sie da geschaffen haben. Die waren ja extrem primitiv. Und da sind natürlich solche Dämonen wie Frankenstein und so oder eben an Eta Hoffmanns Buch, das ganz toll, Sandmann und so weiter. Das sind natürlich dann Gegenbewegungen, weil man sich fürchtet dann, wozu soll man das machen? Weil man eben denkt, das sind übermächtige Wesen, die uns irgendwie zerstören könnten, was ja eigentlich völliger Käse ist. Und so. Aber man kann sie natürlich auch, wie man sieht bei Roberta, wenn man sich denkt, in welchen Behördenschleifen sie ist, jeder Mensch hätte schon längst aufgegeben. Ja, die Behörden da, deshalb schaffen sie es ja auch nicht. Sie machen das ja überhaupt nicht. Sie zieht das durch. Bis zum Letzten, das muss man natürlich durchhalten in dem Buch, dass sie es nicht aufgibt und sie hat eine Aufgabe und sie erledigt die und notfalls wird sie halt ihre Programme verwerfen und eigene schreiben und wird diesen Fall zu Ende bringen. Und das finde ich halt dann auch wieder ein bisschen gruselig. Das finde ich super, weil wir wissen, okay, jemand bleibt dran, aber wenn man denkt, da kann man ja auch Killermaschinen machen. Ich meine, Terminator und sowas ist ja so ein Klassiker.
Und ist denn das, ich meine, es spielt ja in der nahen Zukunft, aber zwischendurch vergisst man das, wenn man ihr Buch liest. Ging Ihnen das auch so, dass man dann doch, dass Sie doch auch das Gefühl hatten, eigentlich schreibe ich hier so einen Gesellschaftsroman über unsere Zeit?
Ja, es ist eigentlich auch eine wahre Geschichte, über die ich schreibe. Also ich selbst habe so einen Fall erlebt. Einige Telefonate von denen habe ich selbst geführt. Dadurch hatte ich sogar schon noch Mitschriften, die ich dann aus dem Gedächtnis damals, weil ich das ungeheuerlich fand. Ich hatte einen sehr tragischen Todesfall, der mich auch fast mit in den Tod gerissen hätte. Und dieser Mensch, den ich vorher nie begegnet bin, der da Matsch auf der Erde lag, der ist in so eine Situation geraten. Es ist jetzt nicht so, dass die Eltern sich nicht hätten entscheiden können, seine Beerdigung zu bezahlen. Um Gottes Willen, sind auch sehr bekannte Menschen. Deshalb wollte ich auch nicht so viel darüber reden. Aber es ist dann so, dass sie noch nicht mal erfahren hatten, als sie ihn schon von Amts wegen bestattet haben, dass er überhaupt tot war. Und das haben wir dann übernommen, haben sie die Eltern dann benachrichtigt und haben eben dann auch diese Geschichte erzählt. Und das hat mich auch dazu gebracht zu sehen, wie diese Maschine, in der wir existieren, also die mir so sichtbar wurde plötzlich, und vor allem wenn eine Maschine in so einer Behördenmaschinerie agieren muss, sieht die Behördenmaschinerie, die wir selbst geschaffen haben, fast noch herzloser aus als Roberta, die ja eigentlich eine herzlose Maschine ist und eigentlich nichts anderes macht, als analysieren und eine neue Lösung zu finden, ja, als durchzurechnen. Und ich habe auch noch nie so das Gefühl gehabt, dass ich einer Maschine so nahe bin. Also ich selbst, dass ich ihr so leicht nahe kommen kann. Das finde ich, war für mich eine Erkenntnis beim Schreiben, die ich vorher überhaupt nicht geplant hatte. Aber es war mir auch klar, dass ich hier eigentlich einen Gegenwartsroman schreibe oder also auch so ein bisschen Familien-, Antifamilienroman, weil das natürlich aus der Konstellation der Geschichte herauskommt.
Also ein ganz gegenwärtiger, ja. Science-Fiction, Krimi, Liebesgeschichte, alles in allem. Emma Braslavsky, vielen Dank, dass Sie Dankeschön. Hier waren. Und der Roman, über den wir gesprochen haben, der ist unter dem Titel Die Nacht war bleich, die Lichter blinken beim Surkamp Verlag erschienen zum Preis von 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Die Sorgen, das Leben, die Geborgenheit, die Wärme, ihre Stimme, ihre Augen und ihr Trost. Sie ist da, immer da. Die Mutter, so behutsam, so zärtlich, wie selbstverständlich. Heute ändert sich vieles so schnell in unserer Welt. Die Entbehrungen, ihre Opferbereitschaft, die Sorgen, die Geduld, die Liebe, die Gefühle der Mutter, sie bleiben. Kleine Kinder, große Kinder, Tochter, Mutter, Sohn, Familie. Sie gibt Halt und Kraft, Mut und Hoffnung. Geborgenheit, Wärme, Verständnis, Zuhause. In einem Wort, Liebe, 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 Liebe. Was auch kommen mag, eines bleibt, die Mutter, die Liebe der Mutter.
Ich war ein Mensch. Ich habe versucht, es gut zu machen, dieses Leben gut hinzukriegen, wie man so sagt. Aber man sagte nicht nur so, man lebte so. Im Kopf sind viele Worte, wenn ich erzählen will, wer ich war, was ein Mensch war. Ich muss zwischen den Worten wählen, mich entscheiden. Oft stecken die richtigen Worte im Tal zwischen zwei anderen Worten. Aber ich werde versuchen zu erzählen. Ich spreche in die ferne Zukunft, um an den Menschen zu erinnern. Wenn ich jetzt spreche, kann ich später schweigen. Es wird mich schon bald nicht mehr geben. Wer das hier hören wird, wird kein Mensch mehr sein.
Wie wir Menschen in Zukunft zusammenleben, was Einsamkeit und Nähe mit uns machen. Darum ging es ja gerade mit Emma Braslavsky und ihrem neuen Roman, aber auch der englische Erfolgsautor Ian Foster, der Bücher wie Howards End und Zimmer mit Aussicht schrieb, hat in seiner Erzählung Die Maschine steht still ein dystopisches Szenario entworfen, in dem es um Vereinzelung und Vereinsamung ging. Der Experimentalmusiker und Hörspielautor Felix Kubin hat den Text jetzt als Hörbuch inszeniert und an die Hörmann Man stellt es vor.
Wie Engel befreit vom Makel der Persönlichkeit.
In einem totalitären System folgen die Menschen blindgläubig einer riesigen, intelligenten Maschine.
Ihr habt mich erschaffen, mich unter Strom gesetzt, mich weiterentwickelt. Und jetzt ist mein Verstand größer, als ihr euch vorstellen könnt.
Der englische Schriftsteller Edward Morgan Foster entwarf in seiner Kurzgeschichte Die Maschine steht still, die erst posthum erschien, ein dystopisches Szenario. Vereinzelt und vernetzt zugleich fristen die Menschen ein Leben in sterilen unterirdischen Wohnwaben.
Es gibt einen Knopf für Warmbäder, es gibt einen Knopf für Kaltbäder, es gibt einen Knopf für Literatur. Und natürlich gibt es Knöpfe, um mit den vielen Freunden zu kommunizieren.
Einmal am Tag versetzt die Maschine die Menschen über den Körperfunktionsreferenten, einem der Smartwatch vielleicht nicht ganz unähnlichem Armband, in eine einminütige, tranceartige Erholungsphase.
Einleitung narkoleptische Pause. Ruhezustand Datentunnel 1616. In Vorbereitung Datentunnel 1 kleiner SE. Ermögliche Schlafzustand. Reset.
Es gibt zwei Protagonisten, Vashti und ihr Sohn Kuno. Überzeugend gut gesprochen von Susanne Sachse und Raphael Stachowiak. Sie, die maschinentreue Konformistin, er, der querdenkende Revolutionär.
Sag, was du zu sagen hast, danach muss ich wieder zurück.
Mir wurde mit Heimatlosigkeit gedroht.
Kuno?
Das konnte ich dir doch nicht durch die Maschine sagen.
Heimatlosigkeit bedeutet den Tod.
Irgendwo zwischen George Orwells 1984 und Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum bewegt sich Edward Morgan Fosters visionäre Erzählung aus dem Jahr 1909. Konforme Systemgläubigkeit und Idealisierung des technologischen Fortschritts machen aus dem Individuum einen Mitläufer der Diktatur durch überpräsente Technologie. Ein Endzeitszenario, in dem die Menschheit in der maschinengesteuerten Unterwelt haust und nur ein paar wenige Systemverweigerer auf der tristen Erde leben.
Die Welt ist ein wilder, unzivilisierter Ort geworden. Der Wind heult über die Ebenen. Insektenschwärme irren durch die Nacht. Schwarze Wolken aus alten Ängsten treiben ihr Unwesen.
Am Ende kapituliert die Maschine vor dem Datenmüll, den die Menschen produzieren.
Sie füttern mich mit ihren sogenannten Ideen. Sie stopfen mich voll bis zum Rand. Wer soll das alles lesen, anschauen, anhören? Analysieren und...
Noch bevor die Maschine Amok läuft und die Menschen über den Körperfunktionsreferenten in einen Dornröschenschlaf versetzt, verlässt Cardo die Unterwelt.
Was war das so? Wer bin ich? Ich kann nichts hören. Die Sonne.
Auf der verwahrlosten Erde findet Cardo ein neues Zuhause bei der aussätzigen Menschheit.
Die Ordnung der Dinge zerfällt zu Staub.
Punkige Pop-Kompositionen aus analogen Synthesizer-Sounds evozieren eine Art musikalischen Retrofuturismus. Es ist vor allem die herausragende akustische Umsetzung des Hamburger Experimentalmusikers Felix Kubin, die diese Hörspielinszenierung zu einem echten Hörerlebnis macht.
Wach auf, verliebter Maschinist. Wach auf, hadernder Held. Phantomschmerz AD, jeder Zweifel hat Risse. Schließ die Augen und spring ins Ungewisse.
Die Maschine steht still, von Felix Kubin inszeniert, als Hörbuch im Audioverlag erschienen und die CD kostet 12 Euro. 30 Jahre Mauerfall, da haben wir mal Schriftsteller in Ost und West gefragt nach Wörtern, die sie hüben und drüben gefunden haben. Heute hat Ali Hassanpour die Schriftstellerin Katja Lange-Müller nach einem solchen Schlüsselwort gefragt.
Plaste oder Plastik, Sprache in Ost und West. Heute Bräuler.
Das komische ostdeutsche Wort Bräuler, was ich auch verwendete, als ich an einen Stand mit Brathühnern trat. Aber da hatte man das schon mal gehört und sagte, das ist das Ostwort für gebratene Hühner. Im Nachhinein habe ich darüber lange nachgedacht, weil ich dachte, eigentlich alles Englische war ja verpönt, aber das Wort Bräulen für Braten wurde plötzlich zur Standardbezeichnung für ein gebratenes Huhn. Und von diesen gebratenen Hühnern gab es im Osten jede Menge. Das war eigentlich das Einzige an Fleisch, was es stets und ständig und überall gab.
Plaste oder Plastik, Sprache in Ost und West. Auch online auf www.deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Norwegen ist ja in diesem Jahr Gastland der Frankfurter Buchmesse, die in 2 Wochen wieder über die Bühne geht. Und da gibt es viele neue Bücher zu entdecken, denn die norwegische Literaturszene ist sehr, sehr vielfältig und vieles erscheint jetzt auch zum ersten Mal auf Deutsch. Auch ein Roman von Ida Hegashi Heuer, die aus Nordnorwegen von den Lofoten stammt. Trost heißt ihr Buch und Carsten Huck hat es gelesen. Um welche Art von Trost geht's denn da?
Ja, das wird gar nicht so ausdrücklich deutlich gesagt, um welchen Trost es geht. Der erschließt sich dann im Laufe des Lesens für den Leser. Es sind eigentlich 3 Geschichten, 3 Kapitel. Es geht um 3 Frauen, die in 3 verschiedenen Städten 3 Beziehungen eingehen. Das erste ist ein Mann, eine Frau treffen sich in Lissabon. Das zweite sind 2 Frauen in Berlin, die sich kennenlernen. Und das dritte ist, spielt in Brüssel. Eine etwas ältere Frau verbindet sich mit einem etwas jüngeren arabisch stammenden Mann. Das sind sozusagen die Grundkonstellationen. Und es geht in allen Geschichten eigentlich um eine Art Kontakt, um Beziehung. Es geht um Sexualität zwischen 2 Menschen und das Gefühl der Nähe. Also es geht darum, dass die Menschen versuchen, miteinander wieder eine Art Lebendigkeit zu fühlen und nach einer mutmaßlichen Enttäuschung, Verletzung, über die aber nicht wirklich gesprochen wird. Also das steht irgendwie im Hintergrund, das schwebt so ein bisschen mit. Darum geht es aber nicht. Es geht tatsächlich um die Begegnung.
Und das sind dann erotische Begegnungen oder sexuelle Begegnungen oder sind es tatsächlich Liebesgeschichten, die da erzählt werden?
Na, ich würde das gar nicht voneinander trennen. Es sind in der Tat Liebesgeschichten, aber es ist durchaus erotische Literatur. Nicht vordergründig, aber das spielt eine ganz große Rolle. Die Haut, die Sexualität, das Miteinander in den Kontakt kommen. Und es geht immer um die Annäherung, die Erfahrung, wie wenig es doch eigentlich braucht, um einen Raum zu etablieren, in dem sich zwei Fremde, die keine gemeinsame Sprache teilen, menschlich und auch sexuell begegnen können. Also es ist immer so, die Frau kommt, man weiß nicht, von wo sie kommt. Sie ist immer vorübergehend in einer dieser Städte und dann muss sie einmal mit jemandem sprechen, der Portugiesisch als Muttersprache hat. Dann in Berlin trifft die Frau eine schwarze Südafrikanerin, da verständigt man sich auf Englisch und in Brüssel eben auf Französisch. Also es ist aber immer wieder eine andere Sprache, in die sie rutscht. Es ist immer wieder ein neues Abenteuer, wo man auch nicht weiß, ob der Trost, den diese Menschen suchen oder sich geben können, nicht vielleicht auch eine Gefahr darstellt.
Und die erotischen Begegnungen, das ist ja sowas, was wirklich schwierig ist in der Literatur, dass das gelungen beschrieben wird oder dass man überhaupt eine Sprache dafür findet. Wie finden Sie das? Ist das gelungen in dem Fall?
Das ist unglaublich toll. Also dieses Buch zieht einen rein und mich hat es nicht mehr losgelassen. Es ist vor allen Dingen durch die Sprache, also durch die Sprache schafft es die Autorin, ohne Peinlichkeit, ohne Voyeurismus, ohne Spekulation, also nicht jetzt im Sinne von 50 Shades of Grey oder so, wirklich eine erotische, jeweils erotische Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen zu erzählen. Und sie schafft es auch, die Utopie des Begehrens zu schildern, ohne dass das jetzt plakativ wirkt. Also es wird nichts ausgeblendet, die Unterschiedlichkeit der Kulturen, der Geschlechter, der Erfahrungen, der Ethnien. Das ist, schwingt alles mit, aber trotzdem hat man das Gefühl, dass man wirklich bei diesen beiden Figuren jeweils sind und sie zieht uns mit einer ganz suggestiven, sehr sinnlichen, sehr feinen und detailreichen Sprache in diese Geschichten und in die Empfindungswelt dieser Figuren, ohne zu viel zu verraten. Es bleibt immer ein Geheimnis auch übrig, es bleibt immer eine Form von Anonymität, es bleibt immer eine Spannung und es gibt dazwischen immer diese wirklich mitreißenden Begegnungen und sie schildert auch Sexualität auf eine Art und Weise, die seltsam vertraut und gleichzeitig fremd wirkt.
Jetzt haben Sie ja gesagt, dass das drei Paare sind und drei Geschichten, aber trotzdem wird es ja als Roman angeboten. Gibt es denn da irgendeine Verknüpfung, dass das dann auch tatsächlich so was Ganzes wird oder ist das mal wieder einfach so ein Label, was der Verlag da draufdruckt, damit sich es besser verkauft?
Ja, in gewisser Weise ist es ein Label. Ich habe überlegt, ist diese Frau in diesen drei Geschichten, ist das immer dieselbe Frau? Man kann es so lesen, man muss es aber nicht so lesen. Mir gefiel es eigentlich besser, dass es immer eine andere Frau ist, obwohl die Grundhaltung, mit der sie in die Begegnungen geht, eine ähnliche ist. Also es ist eine sehr souveräne Frau, die sich sehr bewusst auch auf diese Bekanntschaften und Affären und Beziehungen einlässt. Aber man muss das gar nicht wirklich entschlüsseln. Also was die Geschichten verbindet und zu einem Ganzen macht, ist eben diese selbstbewusste Lust am erotischen Spiel, was diese Frau spielt und gleichzeitig liegt darunter eine große existenzielle Bedürftigkeit. Das spiegelt sich aber auch immer wieder in den anderen Figuren. Also nicht nur sie ist bedürftig oder braucht Trost, braucht Sexualität, braucht Lebendigkeit, sondern auch die anderen Figuren suchen genau das. Und dann kommen diese Menschen zusammen. Es sind Variationen eines Themas.
Und Sie haben ja offenbar als Leser auch einen gewissen Trost im Lesen dieses Buchs gefunden.
Ja, Trost nicht. Also vor allen Dingen wird beschrieben einfach die Schönheit solcher Begegnungen. Und da erinnert man sich dann auch nochmal daran, was alles möglich ist jenseits eingefahrener Pfade. Und es ist gleichzeitig kein Abenteuerroman, sondern es geht wirklich auch um das Menschsein, wenn man es mal pathetisch formulieren will.
Carsten Hock über den Roman Trost von Ida Higashi-Heuer, übersetzt aus dem Norwegischen, hat Alexander Sitzmann. Und erschienen ist das Buch im Residenzverlag für 22 €. Wie brutal es in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs zuging, das haben Autoren wie Erich Maria Remarque, Ernst Jünger, Blaise Draas und zuletzt Pierre Lemaitre beschrieben. Jetzt hat aber zum ersten Mal ein französischer Autor einen Roman über diese Zeit aus der Sicht eines Soldaten aus den damaligen französischen Kolonien geschrieben. Nachts ist unser Blut schwarz, heißt der Roman von David Diop, der in Frankreich viel diskutiert wurde und für alle möglichen Preise nominiert war. Dirk Furich hat den 53-jährigen Autor, der an der Universität Pau im Südwestfrankreich Literatur unterrichtet, getroffen.
David Diop ist zum ersten Mal in Berlin, der Hauptstadt des einzigen Gegners in dem Krieg, dessen Grauen er in seinem Roman beschreibt. Wir treffen uns in einem Hotel in einer Seitenstraße des Kurfürstendamms.
Mein Vater ist Senegalese, meine Mutter Französin. Ihr Großvater stammt aus dem Südwesten Frankreichs. Er war ein Poilu, wie man die Soldaten im Ersten Weltkrieg bezeichnete. Er wurde ein Opfer der Senfgasangriffe. Daran ist er ziemlich schnell nach Kriegsende gestorben. Er hat nie etwas über diese Zeit erzählt, so wie viele andere Soldaten. Denn wenn man von solchen Dingen berichtet, durchlebt man sie noch einmal.
David Diop ist schlank und elegant gekleidet. Ruhig und konzentriert erzählt er, wie ihn das Schicksal seines Großvaters schon als Kind beschäftigt hat. Als David Diop später auf eine Sammlung von Briefen von der Front stieß, fing er an, sich intensiver mit jener Epoche auseinanderzusetzen und stellte fest, wie viele Soldaten aus seiner zweiten Heimat Senegal gekämpft hatten.
Im Ersten Weltkrieg waren die Senegal-Schützen sehr wichtig für Frankreich. 300.000 Soldaten aus ganz Westafrika dienten in der Armee. Senegal-Schützen wurde zum Sammelbegriff, also auch für Soldaten aus Mali, Burkina Faso und sogar Guinea.
Dass Söldner aus den Kolonien dabei halfen, den Ersten Weltkrieg zu gewinnen, ist heute kein Teil der kollektiven Erinnerung mehr.
Der Senegal-Schütze gilt damals als mutig und treu gegenüber Frankreich. Er hilft, das Vaterland zu retten. Aber er wird auch wie ein großes Kind betrachtet. Das ist sein Image in der französischen Öffentlichkeit.
Trotz der legendären Tapferkeit wurde Frankreich wortbrüchig. Vielen dieser Söldner und den Familien der Gefallenen wurden nach dem Krieg die Renten verweigert.
Aber es gab auch Reservistenverbände in Frankreich, die sich dafür einsetzten, dass ihre einstigen Kameraden, die dasselbe durchgemacht hatten, auch genauso bezahlt würden wie sie selbst. Einerseits also die Ungerechtigkeit. Andererseits gab es aber auch die Waffenbrüder, die die gleiche Brutalität erlebt hatten und für die die Hierarchie der Rassen keine Rolle spielte.
Auf den Begriff Waffenbrüder spielt der Titel von David Diops Roman im französischen Original an. Frère d'Armes lautet der, auf Deutsch Seelenbrüder. Frère d'Armes sind die Waffenbrüder. Einen dieser in Afrika angeworbenen Soldaten hat der Schriftsteller in den Mittelpunkt gestellt. Alpha Ndiaye kommt aus seinem Dorf direkt an die Front. Der Roman schildert sehr explizit, wie die Kriegsmaschinerie zu psychischen Verheerungen führt. Der Soldat Alpha wird selbst zur Tötungsmaschine. Bevorzugt verstümmelt er die Arme seiner Gegner.
Der Schriftsteller Blaise Cendrars hat den Ersten Weltkrieg nicht nur als fabrikmäßiges Töten bezeichnet, er erwähnt auch den unablässigen Lärm. Eines hatten die deutschen und die französischen Soldaten zumindest gemeinsam: den unaufhörlichen Krach der Hunderttausenden von Bomben. Diese Bomben rissen den Soldaten oft die Hände ab.
David Diop hat den grausamen Schlachtenlärm in den Kopf seines Protagonisten eingepflanzt. Der Text wirkt oftmals wie eine Litanei oder ein Klagegesang.
Es ist eine Stimme, die in vielen Wiederholungen spricht. Ich bin der erste Übersetzer dieses Mannes, denn er kann ja kein Französisch. Er äußert sich in der Sprache, die im Senegal gesprochen wird. Und die hat einen anderen Rhythmus. Ich wollte, dass der Leser spürt, dass sich hinter dem Französischen eine andere Sprache verbirgt. Auch ein anderer kultureller Horizont.
Der Roman wirkt wie ein aktueller Beitrag zur Debatte über die Kolonialzeit. Doch wenn man ihn darauf anspricht, wehrt David Diop ab.
Quand j'écris Frère d'Armes, je ne pense pas du tout à une polémique.
Als ich das Buch schrieb, wollte ich keine politische Botschaft damit verknüpfen. Auch wenn es im Text einen Offizier gibt, der absolut kolonialistisch denkt und nur Klischees und Vorurteile über die Senegal-Schützen verbreitet. Es gibt große, engagierte Literatur, aber das war nicht mein Ansatz.
Die gesellschaftliche Brisanz seines erst zweiten fiktionalen Werks wurde ihm erst nach und nach bewusst.
Aber seitdem das Buch einen gewissen Erfolg hat, hat sich eine Diskussion über die Kolonialzeit entwickelt, in der schwarze Truppen in den Krieg geführt wurden. Aber meine ursprüngliche Motivation war Neugier. Ich wollte den Schock beschreiben, den ein Soldat aus dem Senegal empfinden musste, wenn er nach Europa und in den totalen industriellen Krieg zog.
Der französische Schriftsteller David Diop, sein Roman Nachts ist unser Blut schwarz, ist im Aufbau Verlag erschienen für 18 Euro und übersetzt hat es Andreas Jandl.
Straßenkritik.
Mein Name ist Johannes Heil, wohne in Bregenz, Österreich, Beruf Pensionist jetzt. Ich bin im Besuch jetzt in Berlin. Sturmwarnung, Bodenseekrimi, unter Hauk. Es geht darum, also ein Polizist ist auf einer Fährte von Firmen, wo die Umwelt schädigen, wo Baggerseen zusätzlich vergrößern, dann Atomabfälle vergraben und so weiter. Und dieser Polizist wird umgebracht und da spielen die Politik stark eine Rolle mit, das Geld und das Kapital. Hat mir sehr gut gefallen.
In Berlin liest also Johannes Heil den Bodensee-Krimi Sturmwarnung von Günter Hauk. Als Taschenbuch ist er im Gmeiner Verlag erschienen für 12 Euro.